einen besseren Einstieg in eine Predigt als solch ein Kanon kann es ja eigentlich gar nicht geben, Gott so zu loben. Ich möchte zu Beginn den Predigttext lesen und ich habe die gute Nachricht gewählt, weil er da etwas runder und flüssiger zu lesen ist. Er steht in Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Als Jesus ans andere Seeufer zurückkam, empfing ihn die Volksmenge voll Freude. Alle hatten auf ihn gewartet. Da trat ein Mann namens Jairus auf ihn zu. Er war der Synagogenvorsteher am Ort. Er warf sich vor Jesus nieder und bat ihn, doch in sein Haus zu kommen. Denn seine etwa 12-jährige Tochter, sein einziges Kind, lag im Sterben. Unterwegs umdrängten die Leute Jesus so, dass sie ihn fast erdrückten. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Niemand hatte ihr bisher helfen können, obwohl sie ihr ganzes Vermögen an Ärzte ausgegeben hatte. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sofort hörte die Blutung auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Niemand wollte es gewesen sein und Petrus sagte, Herr, die Leute umringen dich so und erdrücken dich fast. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich spürte, wie heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau merkte, dass ihr Tun nicht verborgen geblieben war, trat sie zitternd vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn angefasst hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Während Jesus noch sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht weiter. Jesus hörte es und sagte zu Jairus, hab keine Angst, fass nur Vertrauen, dann wird sie gerettet. Als er zum Haus kam, ließ er nur Petrus, Johannes und Jakobus mit hineingehen und dazu den Vater des Kindes und die Mutter. Drinnen weinten alle und trauerten um das Mädchen. Jesus sagte, weinet nicht, es ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, es war tot. Aber Jesus nahm es bei der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte wieder Leben in das Mädchen zurück und es stand sofort auf. Und Jesus ließ ihm etwas zu essen geben. Die Eltern waren fassungslos. Jesus aber befahl ihnen, es niemand weiter zu sagen. Welch eine Geschichte. Und ich glaube, die meisten von uns kennen sie. Jesus zog mit seinen Jüngern von Dorf zu Dorf. Er war nicht planlos, aber er hatte noch nicht dieses bestimmte Ziel, jetzt nach Jerusalem zu gehen. Davon lesen wir erst im kommenden Kapitel. Überall, wo er war, lehrte er und erheilte Menschen. Da sprach sich natürlich schnell herum, dass dieser Jesus etwas ganz Besonderes war. Und wenn bekannt wurde, dass er in der Nähe war, dann wollten die Menschen ihn sehen. Sie strömten dahin, wo er war. Und deswegen wurden die Menschenmengen um ihn herum auch immer größer. Es kamen Juden und es kamen auch Nichtjuden. Manche kamen vielleicht auch nur aus Neugier, viele vielleicht. Oder um endlich mal selber ein Wunder mitzuerleben. Aber es kamen auch Menschen, die ihn wirklich suchten. Und die kamen auch, die ihn kritisch oder gar feindselig beobachteten. Und so war es also auch, als Jesus über den See Genezareth nach Galiläa zurückkam. Die Volksmenge erwartete ihn bereits am Ufer und drängte sich um ihn, bedrängte ihn. Vielleicht versuchten seine Jünger, ihn sogar zeitweise abzuschirmen, so wie die Securities heute bei den Politikern oder bei den Stars. Wie dem auch sei, es war ganz schön was los. Und viele wollten Jesus wirklich nah sein, vorne dabei, in der ersten Reihe. Und vor allem wollten sie dabei sein. Und in dieser Situation tritt Jairus auf ihn zu. Er, der Synagogenvorsteher. Ein Synagogenvorsteher war ein geachtetes Mitglied der Synagoge. Er hatte dafür zu sorgen, dass in der Synagoge gesetzestreu geglaubt wurde. Man geht davon aus, dass er vom Leitungsgremium bestimmt wurde, den sogenannten Ältesten. Also war Jairus auch niemand, der sich so leicht vor jemandem zu beugen brauchte. Trotzdem, so haben wir eben im Text gehört, fiel er vor Jesus nieder, in dieser Menschenmenge. Wie groß muss seine Angst um seine einzige Tochter gewesen sein? Wie groß seine Verzweiflung, dass er sich so erniedrigte und das auch noch vor einem solchen Publikum, vor einem Wanderprediger. Er war doch bekannt. Die Menschen wussten, wer er war und welche Stellung er innehatte. Vielleicht würde ihn das sogar seine Stellung kosten. Zumindest würde es ihm eine deutliche Ermahnung und auch einen Verlust seines Ansehens einbringen. Aber all das war ihm in dem Moment egal. Die Angst um seine Tochter und die Hoffnung, dass dieser Jesus, von dem er schon so viel gehört hatte, auch sie heilen würde, waren größer. Und Jesus geht auch auf seine Bitte ein und macht sich mit ihm auf den Weg. Nun kann man sich vorstellen, dass sie langsam vorankam in diesem Gedränge. Wir lesen, die Menschen bedrängten ihn und erdrückten ihn fast. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich mag solche Menschenmengen nicht und ich habe mich wirklich einmal getraut, beim Lukasmarkt zur Eröffnung zu gehen, am Samstagabend mit meinem damals 16-jährigen Roland. Einmal, nie wieder. Als wir dann da waren, wäre ich ja am liebsten wieder nach Hause gegangen. Das ging aber nicht, weil es weder vorwärts noch rückwärts noch seitwärts ging. Man war in diesem Pulk und wurde einfach mit nach vorne genommen. Ab und zu konnte man vielleicht mal irgendwo durch. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Es gab kein schnelles Vorankommen. Sicherlich haben Menschen ihnen Platz gemacht, aber das dauerte. Und man braucht Geduld. Ich brauchte die Geduld auf dem Lukasmarkt, aber ich hatte zu Hause kein sterbendes Kind. Ich hatte alle Zeit der Welt. Wie mag es da in Jairus ausgesehen haben? Und jetzt taucht noch diese Frau auf, die keiner kennt oder die er nicht kannte. Seit 12 Jahren litt sie unter Blutungen. Sie hatte alles versucht. Sie hatte ihr ganzes Hab und Gut dafür ausgegeben, endlich gesund zu werden. Und nichts hatte ihr geholfen. Und ich denke, ihre Not war auch sehr groß. Die Blutungen, unter denen sie litt, die schwächten sie ja nicht nur körperlich, sondern sie drängten sie auch in eine unvorstellbare Einsamkeit. Sie hatte keine Kontakte mehr, denn zu der Zeit, in der sie lebte, galt eine Frau während der Blutung, während der Menstruation als unrein. Ich lese das mal aus 3. Mose 15, Abvers 19. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage lang unrein. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Auch alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Nun dauerte ihr bei ihr ja diese Blutung nonstop an. Und da lesen wir auch weiter ab Vers 25, dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage. Oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Und wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein. Wie furchtbar. Das muss man sich mal vorstellen. Wie furchtbar. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da wurde jeder, der an Corona erkrankt war oder mit einem Erkrankten Kontakt hatte, in Quarantäne geschickt. Zwangsisolation. Und einige mussten diese Quarantäne sogar mehrmals in Kauf nehmen. Also ich habe das einmal machen dürfen, wo ich dann zu Hause war, 14 Tage. Und das war gar nicht so einfach. Die Ruhe habe ich genossen, mir ging es auch nicht schlecht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich nicht irgendwo hingehen will oder ob ich nicht irgendwo hingehen darf. Die Enkel konnten nicht kommen, ich konnte nicht einkaufen fahren. Eigentlich durfte ich noch nicht bis zum Briefkasten. War ich auch nicht, war brav. Und es gab ja sowieso Kontaktsperren, man konnte nicht überall hin. Und viele Menschen sind in dieser Zeit wirklich in eine Einsamkeit geraten, aus der sie nur sehr schwer wieder herauskommen. Und diese Frau war jetzt seit 12 Jahren isoliert. Sie wurde abgewiesen, wie ein Aussätziger behandelt. Keine Berührungen, keiner, der sie in den Arm nehmen durfte. Wie sollte sie da eine Familie haben? Vielleicht hatte sie vorher eine und konnte nicht bleiben. Sie hätte ja ihren Mann, ihre Kinder gar nicht anfassen dürfen. Sie hätte ihnen nichts kochen können, ihre Betten nicht bereiten, denn alles, was sie anfasste, war unrein. Und vielleicht, wenn man sich das so vorstellt, dann können wir auch ahnen, in welcher Not diese Frau lebte. Und nichts hatte geholfen. Sie war allein, sie wurde immer schwächer, wahrscheinlich, denn wenn es auch keine schwere Blutung war, aber sie verlor ja Blut. Und in dieser Situation hört sie von Jesus und sie setzt all ihre Hoffnung auf ihn. Und sie schafft es durch die Menge, konnte ja dabei gar nicht komplett verhindern, dass sie jemanden berührte. Das Risiko nahm sie auf sich. Und vielleicht hat der ein oder andere auch versucht, sie zurückzuschicken. Stell dich hinten an und was willst du? Vielleicht hat man sie beschimpft. Aber ihre Not ist so groß, dass sie alle Hindernisse überwindet und dass sie sich durchkämpft. Und sie verstößt auch gegen das jüdische Gesetz, denn sie kommt ja in Kontakt mit anderen. Sie hätte sich eigentlich fernhalten müssen. Aber sie streckt sich aus nach Jesus, ihrer einzigen, ihrer letzten Hoffnung. Sie will ihn anrühren können. Und dann endlich, er hat sie ihn erreicht und kann sein Gewand, sein Kleid greifen. Und im gleichen Augenblick spürt sie, dass die Blutungen gestoppt sind, dass ihre Lebenskräfte zurückkommen. Sie darf das Wunder einer spektakulären Heilung erleben. Und dann fragt Jesus, wer hat mich angerührt? Das ist wirklich eine seltsame Frage. In dem Gedränge stieß man doch ständig mit irgendjemandem zusammen. Das blieb doch gar nicht aus, dass jemand einem zu dicht auf die Pelle rückte. Aber Jesus will mehr. Er, der die Frau sicherlich kennt, will, dass sie sich zu erkennen gibt. Ich bin mir sicher, dass Jesus nicht schroff gesprochen hat und nicht verärgert oder vorwurfsvoll gefragt hat. Ich denke, dass Jesus, so wie ich ihn erlebt habe, dass er sanft und liebevoll mit der Frau umging. Das können wir nicht nachlesen, das vermute ich. Und sie kommt zitternd zu ihm. Aus Angst? Oder vielleicht doch aus Ehrfurcht und all dem Erleben, das sie gerade da emotional verkraften muss, von jetzt auf gleich gesund zu sein. Und sie fällt vor ihm nieder. Vor allen, vor der ganzen Menschenmenge erzählt sie, was sie gerade erlebt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Sie erzählt in dieser Menschenmenge, dass sie 12 Jahre an Blutungen litt. Das heißt, sie hätte eigentlich gar nicht da sein dürfen. Und dann, dass Jesus sie geheilt hat. Ein wirklich mutiges Zeugnis. Jesus hat diese Frau aus der Anonymität herausgeholt. Sie hätte eigentlich auch Jesus nicht anfassen dürfen, denn sie war ja unrein. Und schließlich wurde ja laut dem Gesetz Mose, das wir in Mose gelesen haben, jeder, der in Berührung kam mit einer unreinen Frau, auch unrein. Aber Jesus wird nicht unrein. Die Frau wird rein, augenblicklich geheilt und rein. Es wird umgekehrt. Und wenn wir das hören, wenn ich das höre, dann denke ich auch an das Evangelium. In Römer 3 heißt es, es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wenn wir als Menschen mit unserer ganzen Schuld, mit unseren ganzen Sünden zu Jesus gehen, dann stecken wir nicht Jesus mit unserer Sünde an, sondern umgekehrt, er macht uns rein. Mit meiner Tochter spricht Jesus sie an. Meine Tochter, das war in dieser Zeit auch sehr ungewöhnlich. Man hatte vielleicht Söhne, aber Frauen waren nichts wert. Und dann sagt er, dein Verlangen nach mir, dein Glaube, der hat dir geholfen. Ich fand diese Stelle immer ein bisschen schwierig. Was ist denn, wenn ich voller Angst und Zweifel bin und gar keinen festen, sondern nur einen wankenden, fragenden Glauben habe? Heilt Gott dann nicht? Heilung, Gebetserhörung ist nicht davon abhängig, wie stark mein Glaube ist. Aber deutlich wird, dass der Glaube, die Hoffnung, die Frau erst dazu brachte, sich an Jesus zu wenden, vielleicht ganz zaghaft. Diese Frau, die durch Krankheit verzweifelt und erschöpft ist, sucht mit Entschiedenheit und aller Kraft und mit ganzem Herzen Jesus. Und das ist der Glaube, den sie brauchte, dort Hilfe zu suchen. Und Jesus macht auch deutlich, nicht durch Anfassen der Kleidung wurde sie geheilt. Es war keine Zauberei, keine Magie, sondern sie wurde geheilt durch die Kraft Gottes. Aber da war ja noch jemand, Jairus. Wie mag es ihm in dieser Zeit ergangen sein? Es war doch höchste Eile geboten. Nicht nur, dass kaum ein Durchkommen war. Jetzt nahm sich Jesus auch noch so viel Zeit für diese Frau, diese unbedeutende Frau. Die Uhr tickt und Jesus lässt sich aufhalten. Musste denn Jesus unbedingt auch noch ein Gespräch mit ihr anfangen? Seine kleine Tochter war doch viel wichtiger. Und er doch auch. Er war doch jemand, der in der Synagoge Dienst für Gott tat. Wäre er da mit seinem Anliegen nicht zuerst an der Reihe gewesen? Nach 12 Jahren hätte die Frau auch noch ein paar Stunden oder Tage warten können. Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. Vielleicht waren das seine Gedanken, während er Jesu Begegnung mit der Frau beobachtete. Die Bibel erzählt uns sowas ja eigentlich nicht. Mittendrin kam einer seiner Leute und sagt, lass den Meister in Ruhe, es ist zu spät. Deine Tochter ist tot. Da ist nichts mehr zu machen. Zu spät. Keine Hoffnung. Und das hört Jesus. Und er sagt zu Jairus, hab keine Angst. Fass nur Vertrauen, glaube nur. Dann wird sie gerettet. Nach menschlichem Ermessen gibt es keine Chance mehr für die Tochter. Sie ist tot. Und Jesus sagt trotzdem, hab Vertrauen. Welch eine Herausforderung. Welch eine Herausforderung für Jairus. Mit welchen Gefühlen und Gedanken Jairus auf diese Aussage reagiert hat, das erfahren wir nicht. Aber er bleibt. Er bleibt und hat sich nicht von Jesus abgewendet und lässt nicht los. Er lässt nicht los. Und ich denke da an einen jungen Mann, der zu mir sagte, Gott hat mir so viel genommen in meinem Leben und mir ist so viel Schlimmes widerfahren. Ich kann nicht mehr glauben. Ich will nicht mehr glauben. Kann nicht mehr. Da bleibt uns dann wirklich nur für diesen jungen Mann zu beten und zu sagen, Gott, sei gnädig und geh ihm nach. Aber Jairus bleibt. Und als Jesus mit Jairus zum Haus kommt, da lässt er nur 3 seiner Jünger, Vater und Mutter, hineingehen. Hier ist kein großes Publikum. Die Klageweiber waren wahrscheinlich schon da, denn es heißt ja, da drin weinten alle und trauerten. Aber Jesus sagt, hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und sie lachen ihn aus. Man konnte ja auch sehen, dass das Kind tot war. Und er nimmt das Mädchen an der Hand und sagt, Mädchen, steh auf. Und sie lebt. Sie steht auf. Und Jesus sagt zu den Eltern, jetzt gebt ihr was zu essen. Dass die Eltern da fassungslos waren, sprachlos, emotional total überfordert, das kann ich gut nachempfinden. Und Jesus sagt ihnen, aber er sagt es nicht weiter. sagt es niemandem. Eben noch erzählte die geheilte Frau vor der Menschenmenge, dass Jesus sie geheilt hatte, weil Jesus sie aus der Anonymität herausgeholt hat und sie im Prinzip mitten hineinstellte, um zu sagen, was geschehen war. Und jetzt sagt er nein, sagt es nicht weiter bei so einem spektakulären Ereignis. Aber vielleicht wollte er gar nicht, dass die Menschen kamen und sagten, er weckt Tote auf. Vielleicht wollte er keinen Attraktionstourismus, das Kind schützen, damit die Menschen nicht neugierig auf dieses Kind, das durch ein Wunder lebte, wurden. Vielleicht wollte er keine ausgeschmückte Geschichte. Egal, das Mädchen lebte und mehr gab es nicht zu sagen. Sowohl die Frau als auch Jairus haben gesellschaftliche Grenzen überschritten und sie haben Konsequenzen riskiert. Aber der Wunsch, zu Jesus zu kommen, war stärker. Sie hatten beide in ihrer Not und Verzweiflung ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und deswegen frage ich, wo gehst du hin, wenn du verzweifelt bist, wenn du Angst hast, wenn alles hoffnungslos erscheint? Egal durch was, durch Krankheit, durch Arbeitslosigkeit, durch finanzielle Nöte, durch Tod. Der heutige Text will uns ermutigen, voll Vertrauen zu Jesus zu gehen. Und jeder darf kommen. Wir sind alle gleich wichtig. Alle. Egal, ob arm, reich, dick, dünn, bekannt, nicht bekannt, alt, jung. Er macht keinen Unterschied. Auch der, der gesellschaftlich verachtet ist, der kann genauso zu ihm kommen, der unbedeutend ist, wie der, der einen hohen Rang hat. Jesus sieht das Herz an. Und zu Jesus kannst du jederzeit kommen. Er ist ja in der Lage, auf jeden Einzelnen anzugehen. Ja, vielleicht war es unpassend, die Zeit, als die Frau kam. Aber Jesus kümmerte sich. Er ist für jeden da, immer und überall. Und du bist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Er freut sich über dein Vertrauen. Wenn wir uns im Glauben und im Vertrauen nach ihm ausstrecken, dann kann es auch mal zu Anfechtungen kommen. Manchmal, ja, manchmal wird die Situation noch schlimmer. So wie hier bei Jairus. Es wurde erstmal schlimmer. Und ich selbst habe auch schon manches Mal erlebt, dass ich bete und bete und es kommt immer noch was drauf. Und dann kann sich auch mal der Gedanke einschleichen, das Beten doch gleich zu lassen. Es wird ja doch nur schlimmer. Vielleicht hört es dann auf. Aber ich durfte immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott letztendlich die Fäden in der Hand hält und dass er letztendlich einen guten Plan für mein Leben hat. Jairus hat Jesus nicht losgelassen und er durfte ein Wunder erleben. Gott tut auch heute noch Wunder. Das größte Wunder aber ist, was er am Kreuz getan hat. Durch das, was er auf sich genommen hat, kann jeder, der an ihn glaubt, in die Herrlichkeit Gottes kommen. Durch seinen Tod am Kreuz sind wir, wenn wir an ihn glauben, rein. Und das heißt, dass auch für uns der Tod nicht das Ende ist, sondern dass wir weiterleben werden. Und auch dann, wenn es schwer wird, ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Amen.